Heute soll es gehen ums Evangelium. Als meine Eltern und mein Vater im Abstand von 2 Wochen gestorben sind, das war keine so gute Botschaft. Meine Mutter, die ist Sonntagabend ins Krankenhaus gekommen. Meine Tante kam morgens um 5 zu mir rein: Raimund, deine Mutter ist gestorben. Wir dachten, sie ist nur kurz im Krankenhaus, dann geht es ihr besser und dann lebt sie noch. Aber das war dann der Abschied. Und eigentlich nicht 2 Wochen, 10 Tage später war mein Vater dann heimgegangen. Ja. Das ist nicht so einfach. Aber wir haben eine Botschaft aus der Bibel, die ist viel besser. Aber als Jakob seinen Sohn Josef verloren glaubte, als die Brüder Josefs ihren Bruder als Sklaven nach Ägypten verkauften und dann kamen die 7 fetten Jahre und danach die 7 dürren Jahre, musste Jakob seine Söhne nach Ägyptenland senden, damit sie dort Speise kaufen konnten. Und was lesen wir in der Bibel, nachdem Josef sich seinen Brüdern offenbart hat und sie ihren Vater nach in Ägyptenland holen wollten? In 1. Buch Mose, Kapitel 45, 23 oder ab dort, wer mitlesen möchte, da heißt es: Ebenso sandte er seinem Vater 10 Esel, beladen mit den Besten Ägyptens. Und 10 Eselinnen, beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf dem Weg. Und er entließ, also Josef, seine Brüder und sie zogen hin und er sagte zu ihnen: Ereifert euch nicht auf dem Wege. Ereifert wird in anderen Übersetzungen mit zanket euch nicht auf dem Wege übersetzt. Und so zogen sie aus Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan, wo ihr Vater Jakob war. Und sie berichteten ihm: Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz, das von Jakob, blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Und da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, und ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakobs auf. Und Israel sprach: Genug, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Die Botschaft an Jakob war: Josef lebt. Und dann heißt es nicht: und Jakob sprach, sondern es heißt dann: und Israel sprach. Merken wir den Unterschied. Israel heißt übersetzt Gottesstreiter in beide Richtungen. Es heißt, er hat mit Gott gestritten, ne, als er am Jabok da, ne, und so. Es heißt aber auch Streiter für Gott. Israel ist Streiter für Gott. Und das ist eigentlich die Botschaft. Der totgeglaubte Gott, der von Anfang an war und der in Ewigkeit sein wird, er lebt. Jesus lebt. Eine Wahrheit, die oft vergessen wurde, sogar in den Kirchen. Jesus lebt. Man sagt zwar, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist in den Kirchen, aber das bedeutet, Jesus lebt. Und das ist das Zeugnis, was wir den Menschen sagen. Wir sagen ihnen, Jesus lebt. Denn nur wenn Jesus lebt, kann ich auch sagen, Jesus liebt dich. Ein Toter kann mich nicht lieben. Nur jemand, der lebt. Was haben wir denn heute noch mit dem Mann zu tun, der vor fast 1990 Jahren einen elenden Tod starb? Sein Angesicht voll Blut und Speichel. Er war der Allerverachtetste und starb den schmachvollen Tod eines Verbrechers. Er, der die Kranken heilte. Er, der den Sturm stillte und die Naturgewalten sind ihm untertan. Er, der gesagt hat: Den glimmenden Docht will ich nicht zum Erlöschen bringen, sondern ihn zum neuen Feuer entfachen. Und das geknickte Rohr will ich nicht abknicken, sondern wieder aufrichten. Was hat er denn Schlimmes getan? Er speiste die 5000. Er tat Zeichen und Wunder, dass sogar die Pharisäer bekennen mussten: Wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Und trotzdem musste er leiden. Still wie ein Lamm, das vor seinen Scherern verstummt. Und das soll gute Botschaft sein. Das soll das Evangelium sein. Was haben wir mit diesem Mann von Golgatha zu tun? Viel. Sehr viel sogar. Der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat es vor Grundlegung der Welt beschlossen. Bevor Adam und Eva geschaffen hat, hat Gott sich das Lamm auserwählt. Er, der von keiner Sünde wusste, musste den Weg gehen an das Kreuz von Golgatha. Als ich im September sind 36 Jahre, vor 36 Jahren mein Leben Jesus Christus übergeben habe, vorher, da lebte ich in Saus und Braus, über meine Verhältnisse. Und das Konto ging natürlich in Minus, wenn man mehr Geld ausgibt, als man verdient. Mein Zuhause waren die Drogenkneipen und Billardhöhlen und Jazzkneipen. Und trotz diesen ganzen Vergnügungen, in denen ich lebte, war ich innerlich leer. Leer und ausgehöhlt. Kennst du das auch? Als aber Jesus Christus in mein Leben kam, da wurde in meinem dunklen Leben Licht. So wie es im Johannes-Evangelium geschrieben steht. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war am Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, welches geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser war zum Zeugnis, das Erzeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war aber nicht das Licht, sondern er kam, das Erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist Jesus. Das Wort am Anfang, das ist Jesus. Und als Jesus in mein Leben kam, erleuchtete er mein Herz. Und das war so, vorher war alles dunkel. Ich meine auch, wenn draußen helle Sonne war, war irgendwie immer alles dunkel. Und als Jesus in mein Leben kam, da wurde es Licht. Und auch wenn es jetzt so finsterlich, wölkig war, war alles hell. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Weil wenn Gott unser Herz erleuchtet, dann sind wir, ohne hochmütig zu sein, wir sind Erleuchtete des Herrn. Nicht aus uns selbst heraus, sondern weil Gott das macht. Und Jesus will jedem Menschen diese Lindigkeit kundtun. Auch dir, auch mir, seine Lindigkeit will er kundtun. Aber vergessen wir eins nicht, es ist Krieg. Wir sehen nur den Krieg, der hinten da im Nahen Osten ist. In Syrien, in, ja, da die ganze Ecke. Oder in Afrika, in Nigeria. Dass Boko Haram oder wie die heißen, irgendwie da Krieg machen. Und auch in anderen Ländern Afrikas ist Krieg, Stammeskriege teilweise, politische Kriege. Aber das ist nicht der Krieg, sondern der Hauptkrieg ist der Krieg zwischen Gut und Böse. Das ist der eigentliche Krieg. Und irgendwann in der Ewigkeit, bevor Gott Himmel und Erde geschaffen hat, hat Gott auch etwas anderes geschaffen. Einen Engel mit dem Namen Luzifer, der ein sehr hoher Engel war. Von ihm heißt es in Jesaja, Kapitel 14, Vers 13, und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes, meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen und mich dem Höchsten gleich machen. Das war die Verführung des Satans, dass er sich selber verführt hat und dachte, er war schon der hochrangigste Engel, den es gab im Himmel. Aber er wollte es noch mehr haben. Er wollte noch höher sein als Gott. Und in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7 lesen wir, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde geworfen, der Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Was bedeutet denn das? Der Engel, Satan, Luzifer und die Engel, die er verführt hat im Himmel, die abgefallen sind von Gott, die sind aus dem Himmel geschmissen worden, auf die Erde. Und dann heißt es, und der Satan verführt den ganzen Erdkreis. Da heißt es nicht, er verführt einige Einzelne, sondern den ganzen Erdkreis. Und wie kam es eigentlich zu diesem Krieg, zu dieser Verführung des Satans? In Hesekiel lesen wir, in Hesekiel Kapitel 28, ab Vers 14, und du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, redet jetzt Gott, ne? Du warst auf Gottes heiligen Berg mitten unter den feurigen Steinen und gingst einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben. Du schirmender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Damals, in der Ewigkeit, begann der Krieg zwischen Gut und Böse. Und wir lesen weiter in Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Anders gesagt, und es erfand sich, dass Luzifer in seinem Herzen beschloss, ich will meinen Thron setzen über den Thron Gottes, in den äußersten Norden, über alle Sterne Gottes. Das ist der Hochmut, das ist der Stolz. In dem Herzen des Lichtengels Luzifer. Ist das nicht auch mein Stolz? Dass ich als Mensch sage, ich tue, was ich will. Gott hat mir nichts zu sagen. Ist das nicht mein Stolz, dass ich sage, ich weiß es besser? Wir sind ja heute in einer intelligenzmäßigen Hochkultur. Du kannst alles lernen. Du musst noch nicht mal zur Universität gehen. Du kannst im Internet alles, du kannst die Enzyklopädie Britannica auf Englisch und in anderen Sprachen übers Internet abrufen. Da ist das gesammelte Wissen der Menschheit drin. Natürlich in den verschiedenen Fachbereichen dann auch nochmal. Man kann alles lernen heute. Theoretisch, wenn man es tun würde. Man sich die Zeit nehmen würde. Aber meistens nimmt man sich die Zeit für Sachen, die nicht so gut sind. Leider. Der Satan hat ein Drittel der Sterne, damit sind die Engel Gottes gemeint, mit sich gezogen und verführt. Das Wort Satan nehme ich selber eigentlich gar nicht so gerne in den Mund. Das Wort Satan ist eine fürchterliche Bezeichnung. Wir kennen aus dem griechisch-römischen Sprachbereich das Wort Diabolos. Aber Diabolos ist noch viel zu harmlos. Denn das bedeutet übersetzt nur, in Anführungsstrichen, Durcheinanderbringer, Vermischer. Aber das aus dem hebräischen oder aramäischen Sprachgebrauch stammende Wort Satan drückt seine tatsächliche Boshaftigkeit viel präziser aus. Satan bedeutet so viel wie Zerstörer. Oder wir würden auf einfachem Deutsch sagen, der Kaputtmacher. Und mit Kaputtmacher ist wirklich Kaputtmacher gemeint. Nicht so, wenn man aus Spaß sagt, der Kaputtmacher, sondern so richtig böse Ernst. Und was macht er kaputt? Der Satan hat die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch kaputt gemacht. Und das schon im Paradies. Der Satan hat die Gemeinschaft, Gott hat sich dem Menschen gemacht, damit er Gemeinschaft hat mit ihm. Und der Satan hat das kaputt gemacht. Und wie schön war es im Paradies. In der Kühle des Tages wanderte Gott mit Adam und Eva durch das Paradies. Hatten Gemeinschaft. Und dann lesen wir in Kapitel 3, 1. Buch Mose, Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Und da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß ganz genau, dass an dem Tage, wo ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend das Gute und das Böse. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann und er aß. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. So gemein. Der Teufel sagt nicht, Gottes Wort ist falsch. Der Teufel sagt, ja, Gott hat gesagt, aber was bedeutet es denn? Und dann verdreht er die Bedeutung von Gottes Wort. Und nachdem er die Bedeutung von Gottes Wort verdreht hat und Eva es angenommen hat, sieht sie den Baum an und sagt, oh, der Baum ist lustig anzusehen. Gut zur Speise. Wir werden sein wie Gott, wenn wir das machen. Und da hörten sie die Stimme, Vers 8, und da hörten sie die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und Gott sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa vom Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir vom Baum und ich aß. Ich bin unschuldig. Das war die Frau, die du mir gegeben hast. Und Gott, du hast auch Schuld. Du hast sie mir ja gegeben. Hä? Zeigen mit dem Finger auf Eva, auf Gott. Aber der Daumen, der zeigt auf mich zurück. Auf Adam. Da sagte er, der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie hat mich verführt. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Eva auch, ich bin unschuldig, das war der Satan, der hat mich verführt. Ja, das stimmt, aber ist eine schlechte Ausrede. Anstatt zuzugeben, zu sagen, ja, ich habe falsch gehandelt, Satan ist schuld. Stimmt, aber es ist eine Teilschuld. Mein Teil der Schuld, was ist damit? Und Gott, der Herr, sprach also zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Also hier heißt es zermalmen, aber in einer anderen Übersetzung stechen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht. Um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird es dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Gericht. Wenn wir gegen Gott sündigen, gibt es Gericht. Das heißt nicht umsonst im Buch der Sprüche, die Sünde, die gegen den Herrn sündigt, die Seele, welche gegen den Herrn sündigt, schadet sich selber. Ich bin erschrocken darüber, wie lax mit dem Thema Sünde umgegangen wird, wobei die Sünde uns doch so viel Schaden anfügt und so kaputt knebelt. Und die Folgen der Sünde. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wie schlimm muss das gewesen sein? Adam und Eva hatten vorher völlige harmonische Gemeinschaft mit Gott im Paradies. Und durch die Verführung des Satans ist das zerstört worden. Wie schlimm muss das sein? Fürchterlich. Und dieser Kriegszustand, dieser Krieg zwischen Gut und Böse, dieser Krieg, sich zu entscheiden, Gott gehorsam zu sein oder seinen eigenen egoistischen Weg zu gehen, ist in jedem Menschen, in dir, in mir, in einem jeden. Und wir tun gut daran, wenn wir diesen Krieg zum Guten entscheiden, indem wir sagen, Jesus, ich will dir folgen. Aber wer hört denn noch auf Gottes Wort oder wer richtet denn heute noch sein Leben nach dem Willen Gottes aus? Ist doch nicht mehr so modern. Es ist modern, mit den Ellenbogen sich durch die Firma zu schlagen, so dass man andere Angestellte zu Boden bringt und sich selber, wenn man selber besser dasteht. Und egal, wo wir schlauen Menschen mit unserer heute so überaus intelligenten Technik etwas tun, überall dort, wo wir in die natürlichen Abläufe eingreifen, machen wir es kaputt. Wir machen uns mit dem Satan eins. Wir machen die Dinge kaputt. Wir wollen es nicht. Wir wollen irgendwas besser machen. 1980 und darauf die Jahre haben die US-Amerikaner Raketen in den Himmel geschickt über dem Golf von Mexiko. Das waren und haben mit so Kristallen verschiedener chemischer Zusammensetzung geguckt und wollten damals ausprobieren, wie man das Wetter durch Abschuss von Raketen und Kristallen in die Atmosphäre, wie man das Wetter beeinflusst. Und 30 Jahre später haben wir solche Tsunamis in dieser Gegend, wie es sie vorher nie gab, auf dem Meer, und dass sie vom Meer ins Land eindringen und New Orleans vor Jahren platt gemacht haben mit Wasser. Der Mensch greift in die Natur ein in seinem Hochmut und bringt sie so durcheinander. Die Folge ist nur eine Folge der Sünde. Und wir kennen auch die anderen. Tschernobyl, Hiroshima, Fukushima und so weiter. Der Mensch ohne Gott macht die Natur kaputt. Aber das Schöne ist, Gott hat sich vorbehalten, die Natur noch einmal zu reparieren, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder auf diese Erde und wird das tausendjährige Reich aufbauen, das Friedensreich. Aber zu welchen Menschen gehörst du? Jesus sagt im Lukas-Evangelium Kapitel 14, Vers 31, welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in den Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, den anderen König zu besiegen. Denn er selber zieht mit 10.000 aus und der andere König kommt mit 20.000 angerückt. Wenn er also beratschlagt, dieser König, so sendet er, während er noch ferne ist, an den stärkeren König eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So logisch. Ich weiß, ich kann den Krieg nicht gewinnen und da kommt ein anderer König mit 20.000 an und ich habe nur 10.000 Soldaten. Wenn es keine Kriegslist gibt und keine Waffe, die diesen zahlenmäßigen das ausgleicht, geht nicht gut. Gott kommt zurück zu dieser Welt und wird sie richten. Und er ist der König, der 20.000 hat, weil zwei Drittel der Engel sind bei ihm geblieben. Und der Satan ist der, der nur die 10.000 hat. Auf welcher Seite willst du stehen? Viele hier im Raum sind Gotteskinder und wissen, auf welcher Seite sie stehen. Aber es geht nicht nur darum, dass ich mich bekehrt habe und Gotteskind bin. Und einen guten Anfang gemacht habe. Das ist gut. Und ich habe mich taufen lassen. Ist auch gut. Ich studiere meine Bibel. Auch das ist gut. Aber auch als Gotteskinder werden wir tagtäglich aufs Neue geprüft, ob wir uns für das Gute oder fürs Böse entscheiden. Ob ich zornig bin und mich über jeden und alles aufrege, oder ob ich im Frieden Gottes ruhig und gelassen bin und sage, ich weiß, dass die Ungerechtigkeit hier geschieht. Das ist leider so. Aber ich weiß auch, Jesus ist mein Herr. Er wird alles am Ende zum Guten vollbringen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nicht wir. Ich kann meinen Glauben nicht zu Ende vollbringen. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus ist das Lamm Gottes, das am Kreuz gestorben ist. Ich möchte niemanden unterstellen, dass er nicht gläubig genug ist. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, ich weiß genau um den Kampf, weil ich selber stehe auch tagtäglich in dem Kampf, zwischen Gut und Böse. Und der Teufel, der macht es uns leicht, das Böse zu entscheiden. Indem er sagt, sollte Gott gesagt haben, ist doch nicht so schlimm. Ein bisschen sündigen ist okay. Die Sünde ist so lustig anzusehen, wie der Baum im Paradies, wo Eva gesagt hat, oh, man könnte doch. Damit fängt es an, man könnte doch. Du weißt genau, es ist falsch. Und trotzdem dieses, man könnte doch. Mach's nicht. Sei stark. Und wenn du merkst, du hast nicht die Kraft der Sünde zu widerstehen, dann kannst du beten. Kannst du beten, Herr, ich habe das Gefühl, die Sünde will mich überrollen. Ich will aber treu bleiben dir. Hilf mir in meiner Schwachheit. Meinst du nicht, dass Gott dir dann zur Hilfe kommt? Jeder von uns muss sich entscheiden zwischen Gut und Böse. Jeden Tag aufs Neue. Wir als Gotteskinder und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sowieso, die müssen sich endlich fürs Gute entscheiden. Er wählt das Gute. Wähle Jesus Christus. Nimm das Gnadengeschenk Gottes an, wenn du es noch nicht getan hast. Kehre dich zu Gott. Lass dich taufen, so wie die Schrift es sagt. Dann werden Ströme lebendigen Wassers auch von dir ausgehen und du wirst ein gesegnetes Gotteskind sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Ja, Lieben. Wir sind zum Schluss gekommen. Wir bauen jetzt hier schnell um. In der Küche wird noch was gewerkelt oder was heiß gemacht. Und dann gibt es gemeinsames Essen. Wer vorher noch Appetit hat auf einen Schluck Kaffee, kann auch noch einen Schluck Kaffee bekommen.